Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe gibt es ein paar Neuigkeiten nach dem Four Nations Face-Off. Die Liga hat den Betrieb am Wochenende wieder aufgenommen mit insgesamt 14 Spielen alleine am Samstag. Da gab es einiges an Toren zu sehen. Es gab auch ein paar unschöne Szenen, die waren speziell am Sonntag zu erkennen. Bewundern will ich da nicht sagen. Und es gibt ein Update auch oben auf. Einige Verträge euch näher zu bringen. Es gab einen frischen Trade und ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Die Anaheim Ducks haben Ville Husso bekommen von den Detroit Red Wings für Future Considerations. Heißt also auf Deutsch im Grunde erstmal für nichts. Und das ist insoweit natürlich schon mal bemerkenswert, wenn man sich daran erinnert. Ville Husso, der kam vor ein paar Jahren ja von den St. Louis Blues zu den Detroit Red Wings und hat immerhin im Moment einen Vertrag von 4,75 Millionen pro Jahr. Allerdings läuft der Vertrag jetzt auch aus. Und die Anaheim Ducks haben sich ihn geholt. Und warum haben sie sich Husso geholt? Weil sich John Gibson anscheinend mal wieder verletzt hat. Da kommen wir auch gleich wieder mal in das Thema Verletzung rein. Auch das wird heute ein Thema sein. Aktuell wird er hier zumindest bei der Seite, wo ich jetzt hier gerade bin, als Day-to-Day gelistet. Das halte ich aber für ein bisschen unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass er zumindest mal ein paar Tage ausfallen wird. Also ich würde eher von 1 bis 2 Wochen mindestens ausgehen. Deswegen ist Ville Husso vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Versicherung für die Anaheim Ducks. Die haben natürlich erstmal sehr, sehr viel an Salary Cap Space. Also das muss man auch sagen, ist jetzt kein Problem für die Ducks da zu sagen, okay, komm, wir nehmen den Vertrag jetzt sind eben dabei und können entsprechend noch, glaube ich, 16 Millionen sind es knapp, ein bisschen mehr sogar als 16 Millionen hier aufnehmen. Wie gesagt, es kann zwei Gründe haben. Also zum einen John Gibsons Verletzung direkt, zum anderen kann es auch der Grund sein, dass John Gibson vielleicht getauscht wird, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass er getauscht wird, sich natürlich durch seine Verletzung stark reduziert hat und er ja vielleicht wieder nur gehandelt wird, aber eben nicht getauscht wird. Aus Sicht der Detroit Red Wings ist es so, dass sie sich mit diesem Trade so ein bisschen Platz verschaffen, wobei man auch sagen muss, im Moment sind es, ja, hier steht jetzt 3 Millionen an Salary Cap Space als Projected Space, was ich ganz interessant finde. Der aktuelle sind 11 Millionen, das glaube ich noch ein Long-Term, genau, da ist Jeff Petrie noch mit dabei als Injured Reserve zum Beispiel auch. Also auf jeden Fall gibt das den Detroit Red Wings so ein bisschen Flexibilität und Cam Talbot und Alex Lyon sind die beiden, die aktuell eben ja, die Nummer 1 und Nummer 2 sind bei den Detroit Red Wings. Das heißt, die Ära Ville Husso ist beendet und war auch keine wirklich beeindruckende Ära dort in Detroit. Und da darf man abwarten, ob sie denn bis zum nächsten Freitag was machen. Und das an der Stelle auch schon mal der Reminder an euch. Nächste Woche, Freitag am 7. März ist Trade Deadline. Ich habe die genaue Uhrzeit gar nicht im Kopf, aber ich würde mal vermuten 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also 15 Uhr. Drüben Eastern Time in den USA, aber das wird es noch genauer geben. Ich überlege auch da mal wieder einen kleinen Livestream zu machen, um euch da ja erstmal reinzubringen in die Thematik und dann eben, ich sage jetzt mal so in den letzten 1,5-2 Stunden vielleicht dann auch auf dem Laufenden zu halten, was es für Trades gibt. Da an der Stelle natürlich schon mal einmal die Bitte, auch da gerne Feedback, wollt ihr sowas haben? Also das wäre dann über den YouTube-Channel wahrscheinlich und dann auch über vielleicht auch über Instagram, muss ich mal schauen. Wollt ihr sowas haben? Interessiert euch sowas? Sagt ihr, ja Mensch, das wäre ja cool, direkt am Freitagabend live. Oder sagt ihr, naja gut, wichtig ist, also das gibt es ja normal sowieso immer, wichtig ist mir vor allem, dass das Ganze eben dann auch als Podcast aufgenommen wird, dass ich das Ganze dann auch nachhören kann. Das ist normalerweise auch der Fall, dass ich das Ganze dann eben auch als Audio-File zur Verfügung stelle. Aber trotzdem, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe das ja die letzten Jahre auch schon ein oder zweimal gemacht. Also mir hat es die letzten Male auch immer wieder Spaß gemacht. Dort zu analysieren ist natürlich an der einen oder anderen Stelle für mich dann schwierig, da alleine den Überblick zu behalten. Aber wie gesagt, auch da, wie bei allen anderen Themen, info@sportpassion.de, Lars-Mar, wenn ihr sucht nach Sportpassion oder Lars-Mar, findet ihr mich auf den diversen Social-Media-Kanälen, Blue Sky, X, Instagram. Da solltet ihr fündig werden, also da gerne Feedback. Apropos Feedback, auch das schiebe ich hier gleich mal ein. Es wird eine Folge geben mit Hot or Not. Nicht wie bei den letzten Malen, so die letzten 10 Spiele, sondern auch so ein bisschen genereller Trend. Ihr habt ein paar Fragen eingeschickt in den letzten Wochen, auch zu Thematiken rund um Teams, rund um Titelfavoriten. Also da werde ich dann in der Folge auch mit drauf eingehen. Also auch da, wenn ihr da noch Fragen habt, jetzt zu den letzten Wochen, warum hat mein Team so gespielt oder warum ist die Mannschaft gerade schlecht drauf, gut drauf, was auch immer, auch da sehr, sehr gerne mir die Fragen schicken. Das war also eben der größere Trade, den wir jetzt hatten. Wir hatten noch einen Trade der Vegas Golden Knights mit den Nashville Predators, aber wie gesagt, das ist ein Trade mit einem Spieler Base Salary, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gab Spieler, die in den letzten Tagen rund um das Four Nations Face-Off Verträge unterschrieben haben. Ich weiß gar nicht, ob ich Sam Steele schon genannt habe. Der hat am 14. Februar, Valentinstag, bei den Dallas Stars einen Vertrag unterschrieben für 2 Jahre, 2,1 Millionen, 4,2 insgesamt das Volumen. Er ist ein Center, würde ich persönlich sagen, dann eher für die Bottom Six. Und da ist es, glaube ich, schon so, dass man da sagen kann, dass das ein Deal ist, der Sinn macht für beide Seiten. 2,1 Millionen. Aktuell hat er noch 1,2, also kriegt eine schöne Erhöhung. Ist auch jemand, der sich die letzten Jahre da eigentlich bewiesen hat. Also er macht nicht viele Fehler. Er ist zuverlässig, finde ich, in den letzten Jahren gewesen bei den Dallas Stars. Kam aus einem Minimumvertrag raus, war ja vorher in Anaheim in Minnesota und jetzt eben bei Dallas etabliert. Und glaube ich, sind sie da auch sehr, sehr zufrieden mit ihm. Also von daher würde ich sagen, guter Deal für beide Seiten, kostengünstig für die Dallas Stars und für ihn eben mehr als verdoppelt sein Gehalt im Vergleich zu dem Vertrag, zu dem Minimumvertrag, mit dem er dann damals zu den Dallas Stars kam. Dann gab es weitere Verträge und zwar Drew O'Connor, 2 Verträge von den Vancouver Canucks. Drew O'Connor hat unterschrieben, auch für 2 Jahre und er hat ein bisschen höheren Vertrag als der Kollege aus Dallas als Steel. 2,5 Millionen pro Jahr ist das dann ab der nächsten Spielzeit. Auch er hat im Moment verdient knapp unter 1 Million, also auch da eine schöne Gehaltssteigerung für ihn selber. Ja, im Moment hat er jetzt noch nicht so viele Spiele für die Vancouver Canucks gemacht, hatte aber ja in Pittsburgh schon noch zu Beginn der Saison 16 Punkte in 53 Spielen, jetzt 2 Tore gemacht in den ersten 6 Partien für die Vancouver Canucks. Also er ist jemand fürs Depth-Scoring, würde ich sagen. Corsi-Wert ist wirklich gut, 53,6% jetzt gewesen bei den Vancouver Canucks. Der Goals per 60-Wert ist natürlich überragend, wenn man 2 Tore in 6 Spielen macht. Sehr, sehr gut, aber da würde ich erstmal sagen, naja, muss man mal ein bisschen abwarten, dass er da auch wieder sich normalisiert, dieser Wert. Trotzdem, denke ich, passt er auch gut rein, auch in die Bottom Six dort, auch von der Altersstruktur her und auch da wieder 2,5 Millionen sind jetzt die nächsten Jahre nicht so schlecht und er ist ein großer Spieler, der eben auch ein bisschen Masse mit reinbringt. Also das auch etwas sicherlich, was Vancouver da dann in der 3., 4. Reihe durchaus gut gebrauchen kann. Weiterer Vertrag von den Vancouver Canucks, der ist schon wesentlich interessanter, finde ich. Kevin Lankinen hat unterschrieben. Und zwar für insgesamt 5 Jahre. Der Cap-Hit pro Jahr sind 4,5 Millionen. Und wenn man sich jetzt dann die Vancouver Canucks anschaut, dann habt ihr natürlich, glaube ich, im Hinterkopf, naja, Moment mal, die haben doch mit Thatcher Demko schon einen Nummer 1 Torhüter und der verdient auch nicht wenig. Das ist richtig, der verdient diese Saison 5 Millionen, Thatcher Demko. Kevin Lankinen verdient im Moment noch unter 900.000, zusammen mit Arthur Seelhoff sind beide da quasi die beiden Backups normalerweise. Aktuell ist aber Thatcher Demko wieder verletzt und da haben wir schon einen der Gründe vielleicht, warum er jetzt auf Kevin Lankinen auch in den nächsten Jahren setzen möchte. Interessanterweise, das Alter ist identisch, also beide 29 aktuell. Thatcher Demko hat noch ein Jahr über diese Saison hinaus Vertrag, aber die letzten Jahre haben immer wieder mal gezeigt, dass er sehr verletzungsanfällig ist. Und ich glaube, da sind eben die Vancouver Canucks jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, komm, also wir hätten schon gerne einen Spieler, der regelmäßig für uns spielt, der eben auch zuverlässig ist. Und da haben sie jetzt Kevin Lankinen ja rausgesucht quasi, sich rausgesucht. Und das muss ich sagen, das ist ja so ein kleiner Trend auch insgesamt. Er ist jetzt ja auch kein großer Spieler vom Namen her, aber so die letzten Wochen und Monate gab es eben immer wieder Spieler, wo man sagen musste, auf der Torhüter-Position, die haben jetzt fürs nächste Jahr Verträge unterschrieben. Die sind ähnlich wie der von Kevin Lankinen. Ich suche mir gerade mal die Torhüterübersicht fürs nächste Jahr raus und schaue einfach mal, welche Torhüter das denn sind. Zum Beispiel muss man da nennen Mackenzie Blackwood von der Colorado Avalanche. Da ist der Vertrag etwas über 5 Millionen. Bei Kevin Lankinen ist er ja mit 4,5 Millionen ein Stück weit unten drunter. Mackenzie Blackwood ist zu nennen. Logan Thompson ist zu nennen. Der ist jetzt knapp an die 6 Millionen. Also scheint es so zu sein, dass Torhüter, die nicht ganz zur Spitzenklasse der NHL gehören, also die Shesterkins, die Bobrovskis, Vasilevskis, Hellebuyck's der Liga, das sind diejenigen, die irgendwo mit einem Swayman, Oettinger, taucht da noch auf, Sorokin und Ullmark, die verdienen 8 Millionen plus. Dann gibt es eigentlich keine wirkliche Mittelklasse, so dat, oder naja, Mittelklasse schon, aber es gibt nichts eigentlich zwischen den 7,74 Millionen von UC Saros, der ist Platz 10 bei den Torhütern nächstes Jahr. Dann kommt dazwischen irgendwo John Gibson, der so eine kleine Besonderheit ist. Und dann geht es erst los bei Jacob Markstrom mit 6 Millionen. Und dann kommen relativ viele Torhüter bis zum Bereich von knapp 4 Millionen. Und da sieht man so diese Zwei-Klassen-Gesellschaft. Du bist entweder ein Top-Torhüter, das heißt, du verdienst knapp 8 Millionen oder mehr in der NHL. Oder aber du bist eben ein solider Torhüter, keine 1AA oder 1 Plus oder wie auch immer man das sehen will, sondern eben eine solide Nummer 1, aber nicht überragend. Und dann bewegst du dich irgendwo zwischen 6 Millionen bis dann, wenn es weiter runter geht, 4 Millionen. Und das scheint so im Moment so ein bisschen das Gehaltsgefüge zu sein, was Torhüter betrifft. Es wird interessant sein, es gibt ja noch ein paar Torhüter, die auch neue Verträge brauchen dann im Hinblick auf die nächste Saison. Es gibt auch ein paar Teams, die noch Torhüter brauchen. Zum Beispiel, ich würde jetzt mal die Flyers nennen, die einen Torhüter brauchen im nächsten Jahr. Zum Beispiel. Und auch Stuart Skinner braucht einen neuen Deal bei den Edmonton Oilers. Auch da kann man gespannt sein, wo der dann landen wird, was seinen Vertrag betrifft. Ob da vielleicht ein anderer Torhüter dann kommt. Und ja, das ist aktuell so ein bisschen die Torhüter-Situation. Sehr interessant. Kevin Lankinen da passt rein, genau in dieses Schema. Und die Vancouver Canucks haben da jetzt gehandelt. Für mich so ein bisschen als Versicherung-Thematik. Verletzung bei Thatcher Demko ist da sicherlich groß. Und Deal ist okay für mich. 5 Jahre ist vielleicht ein Stück weit lang, aber auch da dürft ihr nicht vergessen, habe ich ja schon drüber geredet in den letzten Wochen, immer wieder der Salary Cap steigt und steigt und steigt die nächsten Jahre. Und dann sind diese 4,5 Millionen eben nicht mehr so viel Geld. Und dann kann man eben schon sagen, okay, vielleicht kann man den Vertrag tauschen, vielleicht kann man da was anderes mitmachen und es tut nicht so weh wie vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren 4,5 Millionen für nicht die etablierte Nummer 1 dann gewesen wären. Und es gab noch einen Vertrag für Vladislav Namestnikov von den Winnipeg Jets. Der hat einen Vertrag auch über 2 Jahre unterschrieben, interessant, viele 2-Jahres-Verträge bei den Spielern, die jetzt neue Kontrakte haben da. Und er hat einen Vertrag unterschrieben, in den 2 Jahren verdient er pro Saison 3 Millionen. Center sicherlich auch eher Bottom Six zu nennen. Auch da wieder genau das, was die Winnipeg Jets brauchen aktuell. Er hat schon wieder 2-stellig Tore, also sehr solide, kann vielleicht Bestwerte aufstellen. Sein Karrierebestwert, das waren einmal bei den Senators und einmal bei den Red Wings 13 Tore in einer Saison. Aktuell steht er bei 10 Toren nach 54 Partien. Er hat schon wieder 30 Punkte gesammelt. Letztes Jahr waren es 37. Also auch da besteht die Möglichkeit, wieder Karrierebestwerte dort entsprechend auch zu erreichen. Und ja, brauchen wir nicht groß drüber reden. Bei den Toren habe ich euch unterschlagen. Er hatte 2x13. Er hat einmal tatsächlich 20 Tore gemacht für Tampa Bay. und einmal 14. Also ein Spieler, der einen komischen Verlauf hat, wenn ich mir das jetzt mal hier angucke. Zwischendrin dreimal zweistellig gescored, dann wieder relativ wenig Tore. Na gut, okay. Aber er ist jemand, der kann zweistellig scoren und passt sehr gut rein in die Mannschaft von den Winnipeg Jets. Die sind ja aktuell auch sehr, sehr gut. Und ja, da würde ich einfach sagen, die werden schon wissen, warum sie ihm dann in den nächsten Jahren einen Vertrag geben. Und nochmal, auch da wieder, Spieler Bottom Six, 3 Millionen pro Jahr. Kannst du nicht viel falsch machen, wenn man weiß, dass in ein paar Jahren der Salary Cap über 110 Millionen ist. Also ja, auch der Vertrag ist nachzuvollziehen, was da die Winnipeg Jets gemacht haben. Was gibt es dann an der Verletzungsfront zu melden? Leider gibt es da einiges. John Gibson habe ich eben schon erwähnt. Ich gehe jetzt hier mal erstmal auf der Seite die Teams durch, alphabetisch. Die Boston Bruins, Charlie McAvoy, das hatte ich auch schon beim Four Nations Faceoff erzählt. Der hatte ja diese Infektion an der Schulter, ist aktuell Week to Week. Und hier wird vermutet, dass er am 11. März vielleicht wieder zurückkehren könnte. Was insoweit natürlich auch interessant ist für die Boston Bruins. Wie verhalten die sich zur Trade Deadline? Die letzten Jahre immer wieder versucht, noch Spieler dazu zu holen. Das wird dieses Jahr, glaube ich, nicht der Fall sein. Ich glaube, die Boston Bruins sind eher ein Team, was sagt, wir machen wenig. Trent Frederick ist jemand, der gehandelt wird, den sie vielleicht abgeben wollen. Die Thematik Brad Marchand war aber so ein bisschen rum in der Presse. Man muss aber sagen, dass sowohl er als auch die Bruins gesagt haben, sie wollen ihn nicht tauschen. Marchand hat vor allem gesagt, es wäre für ihn eben auch eine Ehre, genauso wie zum Beispiel in den Patrice Bergeron, seine gesamte Karriere bei den Boston Bruins zu verbringen. Und da denke ich jetzt im Moment nicht, dass sie ihn tauschen werden. Was dazu kommt allerdings, nicht nur, dass Charlie McAvoy verletzt ist, das ist schon ärgerlich genug. Hampus Lindholm ist auch verletzt und der ist raus für die Saison. An der Patellasehne wurde er und operiert, auch am also Knie- und Patellasehne und wahrscheinlich die komplette Saison. Hier wird jetzt 1. Mai genannt als Return Date. Kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen, selbst wenn die Bruins irgendwie die Playoffs erreichen sollten. Glaube ich nicht, dass er entsprechend dort wiederkommen wird. Also ja, das ist eben der Stand, was die Verletzten der Boston Bruins betrifft. Jetzt scrolle ich hier mal so ein Stück weit raus, beziehungsweise durch. Welche Verletzungen gibt es noch? Bei den Avs, Josh Manson ist immer noch nicht wieder mit dabei. Nichushkin trainiert manchmal mit, aber spielt auch noch nicht. Dieses Jahr soll nach dem Four Nations Faceoff wieder dabei sein. Dann gehen wir auf die Dallas Stars und Tyler Seguin weiterhin raus. 3. April wird hier genannt. Das wäre natürlich für die Stars ganz gut. Da kann er sich zu den Playoffs noch ein bisschen einspielen. Leon Bixel ist out. Kommen wir gleich noch mit zu. Heiskanen, habe ich erwähnt, hat auch eine Verletzung am Knie gehabt, wurde operiert. Hier steht Ende März, 31. März kehrt er zurück. Das wäre natürlich noch für die Dallas Stars sehr, sehr wichtig, wenn der vor den Playoffs sich nochmal mit einspielen könnte. Ganz interessant, hier wird bei den Edmonton Oilers Evander Kane genannt, der hier laut der Homepage am 8. März vielleicht zurückkehren könnte. Weiß ich nicht, habe ich im Moment noch nichts zugehört, kann ich mir aktuell auch noch schwer vorstellen. Wir gehen mal weiter runter. Sehr ärgerlich, die Minnesota Wild, Kirill Kaprizov, ist länger verletzt als gedacht, hat Bill Guerin verkündet. Also da müssen die Minnesota Wild noch ein paar Wochen mindestens auf ihren Superstar warten. Für ihn hatte ich schon ein paar Mal gesagt, sehr ärgerlich, weil er im MVP-Race vielleicht einer gewesen wäre, der da mit hätte eingreifen können. Und ja, jetzt wird er eben dort keine Chance haben, irgendetwas zu machen. Für die Minnesota Wild wäre es natürlich sehr wichtig, wenn er zurückkommen würde. Die spielen auch eine super Saison, wenn man überlegt, dass er verletzt ist und die Punkte jetzt fehlen, die letzten Monate schon dann, ist das schon sehr, sehr gut, was Minnesota da spielt. Also Hut ab, das ist extrem, extrem gut, was die Wild da aktuell zeigen. Bei den Devils, Jonas Siegenthaler soll am 11. März wieder zurückkommen, Jacob Markstrom am 7. März, also das wäre auch für die New Jersey Devils natürlich sehr wichtig, die auch ein Team sein könnten, was ein paar Sachen macht vielleicht zur Trade Deadline, vielleicht nochmal für die Bottom Six, im Grunde das, was alle Title Contender wollen, vielleicht jemanden fürs Penalty Killing, für die Bottom Six, ein bisschen Scoring vorne noch dabei, Verteidiger noch als Sicherheit, das werden sicherlich die Spieler sein, die New Jersey Devils, aber im Grunde wahrscheinlich alle Titelkandidaten sich dann irgendwie holen wollen. Die Verletztenliste der New York Islanders, die ist relativ lang mit Martin, Noah, Dobson,
sind da genannt, Matthew Barzal, Semyon Varlamov, die sollen alle, also Noah Dobson soll tatsächlich sogar jetzt die Woche wieder zurückkehren. Der hat auch normal mit trainiert die letzten Tage. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt sogar gespielt hat. Die Meldung hier ist ein bisschen älter. Matt Martin und Matthew Barzal sollen in den nächsten Wochen wieder zurückkehren. Ja, die Islanders auch so ein bisschen im Niemandsland. Auch nicht ganz klar, was sie da machen. Aber ja, muss man schauen, ob sie dann wirklich zum Beispiel einen Brock Nelson dann vor der Trade-Deadline abgeben. Die Ottawa Senators müssen aktuell noch auf Brady Tkachuk verzichten. Der hat eine Verletzung mitgebracht vom Four Nations Faceoff und da finde ich ganz interessant, dass die Florida Panthers hier nicht mit aufgeführt sind, beziehungsweise doch, aber Matthew Tkachuk nicht. Also Matthew Tkachuk fehlt den Florida Panthers. Ich will mal gucken, ob ich das hier bei dem anderen, bei der anderen Übersicht ein bisschen filtern kann. Und Matthew Tkachuk wird auch ein paar Wochen fehlen. Das ist also schon so, dass die Verletzung, die er da beim Four Nations Faceoff ja, mitgebracht oder vom Four Nations Faceoff mitgebracht hat, dass die ein bisschen langwieriger ist. Ja, sie erwarten ihn zurück in der Saison, aber die Frage ist halt, was heißt denn in dieser Saison? Also heißt das in der regulären Saison oder heißt das zu den Playoffs? Auf jeden Fall wird er ihnen in den nächsten Wochen fehlen, was vielleicht dazu führen könnte, dass sie den Cap Space nutzen könnten, wenn er auf Long-Term Injury Reserve ist, dass sie da eben dann das Gehalt von Matthew Tkachuk nicht unterm Salary Cap hätten und dass sie dann vielleicht sich einen Spieler holen könnten zur Trade Deadline und Tkachuk kehrt irgendwann in den Playoffs dann zurück. Haben wir ja schon ein paar Mal gesehen bei anderen Teams. Aber ja, trotzdem ist es natürlich ein Verlust, also brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und das war ja schon eine Thematik, die ich angedeutet habe. Ich weiß halt nicht, wie das so in den nächsten Wochen, Monaten dann auch immer so von den General Managern gesehen wird, wenn dann so ein bisschen dieser erste Hype um das Four Nations Faceoff abgeklungen ist und dann realisiert wird, ja Moment mal, war ja ganz nett, war ja ganz toll insgesamt für die Liga, auch fürs Eishockey, aber mein bester Spieler ist ein paar Monate ausgefallen und wir haben danach nicht mehr so gut gespielt, die Playoffs zwar erreicht, aber weiß ich nicht, vielleicht erste Runde raus oder so. Also das wird noch eine Thematik sein, die uns, glaube ich, in den nächsten Monaten, denke ich, beschäftigen wird. Was kann man noch sagen? Was gibt es sonst noch bei den anderen Teams? Wichtige Verletzungen. Jani Gourde ist verletzt, was insoweit interessant ist. Der ist auch jemand, der sehr häufig genannt wurde, was die Trade-Deadline betrifft. Und wenn der natürlich verletzt ist, dann weiß ich nicht, ob ein Team irgendwas für ihn abgibt und ob die Seattle Kraken sich da jemanden holen können. Jani Hakampaa soll irgendwann im März vielleicht wieder zur Verfügung stehen für die Maple Leafs. Warten wir es mal ab. Ja, Quinn Hughes. Quinn Hughes ist eine interessante Thematik. Natürlich wieder noch bei den Vancouver Canucks. Kehre ich nochmal zurück zu dem Team. Dass Quinn Hughes eben jemand ist, der ja rund um das Four Nations Faceoff ja hätte spielen können, vielleicht hätte spielen können, dann eben aber doch nicht gespielt hat. Er hat jetzt, ja, seit wann? Seit Januar. Am 1.2. das letzte Spiel noch gemacht in Dallas und seitdem fehlt er. Und da ist natürlich auch die Frage, wann und wie kommt er zurück? Und wenn man sich das Standing ein bisschen anschaut, die Tabelle, dann wäre er natürlich auch jemand, der den Vancouver Canucks sehr, sehr stark helfen könnte. Ich mache mir hier mal die Wildcard-Übersicht auf. Und da ist es schon so, dass die mit 63 Punkten gerade so noch auf dem zweiten Wildcard-Platz sind. Die Flames klopfen ganz, ganz stark an. Utah Hockey Club ist 4 Punkte weg. Selbst die St. Louis Blues sind 5 Zähler dahinter. Anaheim auch schon ganz gut aufgekommen, muss man ja auch sagen. Sogar noch ein Spiel weniger. 6 Punkte Rückstand. Also da ist es durchaus möglich, dass die Canucks dann irgendwo auch aus den Playoff-Plätzen rausrutschen. Auch das wieder eine schwierige Situation, dann natürlich auch im Hinblick auf die Trade-Deadline. Wir haben sowieso, also will jetzt nicht das vorwegnehmen, weil das ja in den nächsten Folgen sicherlich auch nochmal Thema sein wird, aber wir haben einfach die Situation, dass in der Eastern Conference im Grunde bis auf die Buffalo Sabres alle sich noch zumindest halbwegs realistische Hoffnungen auf die Playoffs machen können. Und in der Western Conference geht es noch bis, ja, ich nehme mal nochmal Seattle mit rein. Das heißt, wir haben aktuell 4 Teams in der gesamten Liga, die aufgrund der Tabelle Verkäufer sind vor der Trade-Deadline. Natürlich gibt es andere Gründe, warum Teams Spieler abgeben können, warum Teams einzelne Akteure abgeben wollen, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt nur nach der Tabelle gehen würde, dann sind bisher nur 4 Teams zu identifizieren, 1 in der Eastern Conference und 3 im Westen, die ganz klar Verkäufer sein können zur Trade Deadline. Und das wird natürlich dann sehr schwierig für die Teams, die vorne sind, die sich dann auch Akteure holen wollen. Also das kann man sicherlich dann in den nächsten Tagen erleben, dass da vielleicht der ein oder andere Preis durchaus noch zu hoch ist im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren dann zur Trade Deadline an Picks, an Prospects, an Spielern über den Ladentisch gegangen ist. Also das auch da nochmal als kleine Erwähnung. Ja, was mir noch einfällt, Verletzungen. Bixel habe ich vorhin schon erwähnt, der ist verletzt. Und zwar hat er einen Check bekommen von Casey Zekes. Ich habe den Check gesehen, das ist ein Check, der ist borderline, ist eher Richtung Kopftreffer. Da hat Zekes 5 plus Spieldauer bekommen. Da gibt es jetzt ein paar Diskussionen darüber, warum er die Art von Strafe bekommen hat, die er bekommen hat. Was heißt das Ganze? Es geht gar nicht mal darum, dass das jetzt kein Hit to the Head war und dass das keine Strafe verdient hätte, sondern es gibt ja immer eine Begründung dafür, warum ein Spieler eine Strafe bekommt. Also eben wegen Interference, wegen Cross-Check, wegen Hit to the Head, was auch immer. Also es gibt dann immer sozusagen die Aktion, weshalb ein Spieler dann am Ende seine Strafe bekommt. Und bei Hit to the Head ist es ganz interessant. Also es gab einen Match-Penalty für Zekes wegen Hit to the Head. Die Regel sagt aber, dass ein Match-Penalty nur dann verhängt werden kann für einen Hit to the Head, wenn der Player versucht hat, sozusagen seinen, versucht hat oder wenn er es geschafft hat, seinen Gegenspieler mit diesem Hit to the Head zu verletzen. Also der Text sagt eben, versucht hat oder absichtlich seinen Gegner mit einem unzulässigen Check am Kopf verletzt. So, und in dem Fall, Bixel war verletzt, nur da jetzt Zekes Absicht zu unterstellen, also das war sicherlich ein Treffer, wo man sagen kann, er trifft wahrscheinlich eher den Kopf, also man kann auch gucken oder sagen, es ist ein Check, der durch die Brust geht sozusagen, wo er den die Brust trifft, okay. Ich finde, Hit to the Head ist in Ordnung, in dem Fall kann man machen. Nur die Regel gibt das so gar nicht her. Also das ist halt ganz interessant. Und da gab es jetzt eben, das war, wenn ihr bei Elliot Friedman mal reinhört, der hat das dann berichtet, dass wohl Teams ihn schon kontaktiert haben und haben gesagt haben, also das geht so nicht. Denn die Regel Hit to the Head gibt eigentlich nur einen Minor Penalty her für einen normalen Hit und der Match-Penalty ist nur, wenn man sagt, Zekes wollte seinen Gegenspieler absichtlich verletzen und das war für mich da ein bisschen weit hergeholt. Ganz interessant war auch, der Schiedsrichter hat wohl Bixel gefragt, wo er ihn denn getroffen hat, also wo er denn getroffen wurde und der hat ihm dann gesagt, wahrscheinlich weil es auch wehgetan hat, wohl, dass das der Kieferbereich war, so sah es zumindest aus auf den Fernsehbildern, aber das geht halt auch nicht. Also da muss man schon schauen, da muss die NHL schon eine klare Regelauslegung haben und klar festlegen, warum das jetzt ein Match-Penalty war. Und man kann nicht einfach nur den Gegenspieler befragen, sondern es gibt ja da die Videobilder. Und da muss man eben sagen, die Videobilder müssen das dann schon eindeutig hergeben. Klar, es ist schwierig jetzt zu sagen, der wollte ihn absichtlich verletzen. Aber in dem Fall muss ich dann sagen, im Zweifel dann eben nicht. Da muss man vielleicht auch einfach überlegen, ob man eine andere Strafe ausspricht und sagt, das war jetzt Interference oder irgendwas. Nur, was ich halt sagen muss, ist, der Check war nicht spät. Und er war auch nicht wirklich gegen einen Spieler, der in einer vulnerable position war, also der irgendwo weggeguckt hat oder sonst was, sondern es war ein harter Hit, wie gesagt, Kopftreffer, ich bin fein mit dem 5 plus Spieldauer, alles in Ordnung, nur die Regelauslegung selber gibt es halt nicht her, da müsste man vielleicht auch was am Ringebuch ändern. Eine Sache hat die NHL ja zum Beispiel beim Four Nations Face-Off bei anderen Sachen auch quasi on the fly gemacht, also da müsste man das einfach klarer auch dort eben dann in die Regeln reinschreiben. Rule 48, was ist Illegal Check to the Head und wann darf ein Match-Penalty da gegeben werden? Okay, aber wir merken uns mal den Check. Der war nicht spät. Der war, würde ich persönlich eher sagen, Hockey Play gone wrong, also ein bisschen unglücklich. Ansonsten war das alles da in Ordnung. Was dann aber am gleichen Tag passiert ist, das war das Spiel der Anaheim Ducks gegen die Detroit Red Wings. Und da war es so, dass Trevor Zegras Michael Rasmussen gecheckt hat. Und Rasmussen ist auch verletzt. Und da muss man jetzt sagen, Zegras kommt A, zu spät. Der Hit ist lange, nachdem Rasmussen den Puck weggespielt hat. Rasmussen guckt ganz woanders hin. Er ist in einer vulnerable position. Und Zegras trifft ihn volle Kanne mit seiner Schulter oben am Kopf. Und was ich da wieder nicht verstanden habe, ist, wie kann das Schiedsrichtergespann nicht sehen? Also wieso kann man da nicht sich dieses Video angucken? Ich weiß nicht, ob sie sich angeguckt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dass der Check nicht im Spiel gepfiffen wird und dass es da nicht im Spiel 5 plus Spieldauer gibt, das habe ich überhaupt nicht nachvollzogen. In dem Fall ist es also wirklich so, das ist ein Check to the Head, der eine Strafe nach sich zieht. Interessanterweise hat die Liga daraus jetzt wieder einen Interference-Call gemacht. Also das verstehe ich dann wieder nicht, weil es ist ja ein Check to the Head. Warum muss man da jetzt Behinderung draus machen und sagt nicht einfach, naja, ist ein Kopftreffer, ganz klar. Und da kann man auch wirklich ganz klar sagen, natürlich will er da nichts anderes als den Gegner verletzen. Also wenn ich so reinfahre von der Seite, der sieht mich gar nicht und hau ihm die Schulter an den Kopf, ganz klar. Das eben auch eine Situation, wo man sagen muss, das ist für mich ein Hit to the Head und dann eben auch ein Match-Penalty. Das hätte gepasst an der Stelle, gab es nicht, aber Department of Player Safety hat eingegriffen und Trevor Zegras ist für 3 Spiele gesperrt worden und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich kann nicht nachvollziehen, warum man das im Spiel nicht gemerkt hat. Hat natürlich auch einen klaren Einfluss auf die Partie. Ich glaube, das wurde auch sogar von Anaheim gewonnen, das Spiel, aber wie auch immer. Trotzdem müssen da die 5 plus Spieldauer im Spiel gepfiffen werden und es kann nicht sein, dass dann an der Stelle da die Strafe nicht gepfiffen wird. Anaheim hat nicht gewonnen, aber immer einen Punkt geholt. Für die Red Wings insoweit okay, sie haben ja gewonnen, die Partie, aber für andere Teams, eben Vancouver erwähnt, wenn Anaheim jetzt quasi mit dem Punkt irgendwann dann doch auf den Wildcard-Platz kommt, ist es natürlich sehr ärgerlich. Deswegen auch immer dieses, naja, so schlimm ist das ja gar nicht mit den Strafen. Es wäre schon gut, wenn es eine einheitliche Regelauslegung gibt. Und ich habe das ja bei den diversen Social-Media-Kanälen auch dann einfach mal geshared und habe gesagt, also wenn das nicht mal eine Strafe ist, dann ist der Check von Zizikis eigentlich auch keine Strafe. Dann kann ich den nicht pfeifen. Natürlich, wenn der von Zizikis 5 plus Spieldauer ist, alles in Ordnung. Aber dann sind es bei Zegras eben, und in dem Fall habe ich sogar richtig gelegen, wäre es halt eine Matchstrafe und 3 Spiele Sperre, finde ich auch angemessen vom Zeitraum her. Apropos Sperren und Zeitraum. Ihr erinnert euch an den Kollegen Ryan Hartman, der ja nichts Besseres zu tun hatte vor ein paar Wochen, als Tim Stützle einen schönen Cut zuzufügen mit einem absolut brutalen Hit beim Face-Off. Er wurde für 10 Spiele gesperrt, was ich damals vollkommen in Ordnung fand. Und natürlich, wenn die NHL einmal eine vernünftige Entscheidung fällt und wenn die NHL einmal eine Entscheidung fällt, die für mich auch vollkommen nachvollziehbar war aufgrund der Historie von Ryan Hartman, was macht Gary Bettman, Best Commissioner of All of Sports? Natürlich reduziert er sie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwann, es ist einfach teilweise wirklich nur eine Clown-Show. Ryan Hartman ist schon so oft gesperrt worden und hat so viele Sperren und Strafen bekommen, dass das Department of Player Safety ja in der Begründung sogar erwähnt hatte, er wird alle 60 Spiele hat er irgendeinen Verstoß gegen die Regeln, wo sie eingreifen müssen. Und Gary Bettman sagt dann aber, naja, also es ist schon so, das war jetzt nicht so proportional von den 3 Spielen Sperren dann auf 10 Spiele zu kommen. Also ganz ehrlich, es war ja nicht alleine diese 3 Spiele Sperre, sondern es gab ja vorher immer schon mal Sperren. Und die letzte Sperre war ja, weil er nach einem Schiedsrichter seinen Schläger geworfen hatte. Also das sind so Sachen, kann ich nicht nachvollziehen, warum Gary Bettman dann ausgerechnet in dem Fall seinem eigenen Department of Player Safety in den Rücken fällt und sagt, naja, passt mal auf Leute, also 8 Spiele Sperre hätten es auch getan. Das ist für mich, weiß ich nicht, ob er Angst hatte, dass ein Independent Arbitrator, also jemand, der dann, der Prozess ist so, es gab die Sperre, dann hat die Spielergewerkschaft im Namen von Ryan Hartman, komme ich auch gleich nochmal zu, da quasi Protest eingelegt, gesagt, naja, die Sperre ist zu hoch, wir hätten gerne nochmal, dass darüber nachgedacht wird. Dann ist erst, die erste Instanz ist dann Gary Bettman, der dann sagt, ja, war zu hoch oder war nicht zu hoch. Wenn Gary Bettman jetzt gesagt hätte, ich reduziere das Ganze nicht, dann ist es so, dass das Ganze dann, wenn Hartman möchte, meine ich, dann zu einem unabhängigen Schiedsgericht geht Und dann könnte das diese Sperre reduzieren. Meistens ist es so, dass wenn dieses Schiedsgericht angerufen wird, das schon so lange her ist, die Sperre, dass zwar das dann reduziert wird, dass das aber dann nur noch finanzielle Aspekte hat, dass eben Hartman da ein bisschen Geld wieder bekommt, was ihm vorher aberkannt wurde, dass aber ansonsten an der Stelle eben entsprechend ja die Sperre dann keinen Einfluss mehr hatte auf die tatsächliche Anzahl der absolvierten Spiele. Also was meine ich damit? Jetzt in dem Fall zum Beispiel, wenn jetzt wenn Batman nicht so entschieden hätte und das wäre vor ein unabhängiges Schiedsgericht gegangen, dann wären vielleicht 2, 3, 4 Wochen ins Land gegangen. Ryan Hartman hätte schon lange seine 10-Spiele-Sperre abgesessen, hätte dann wahrscheinlich wieder gespielt für Minnesota und wenn dann dieses Schiedsgericht entscheidet, naja, es wären halt zum Beispiel wie Batman, 8 Spiele wären gerechtfertigt gewesen, dann kann man ja nicht sagen, ja komm, du spielst jetzt die beiden Spiele noch nach, sondern dann kriegt er halt das Gehalt, was ihm für diese beiden Partien abgezogen wurde. Das würde er dann eben entsprechend nochmal wiederbekommen. Ja, insgesamt finde ich die Entscheidung mehr als unglücklich und etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich hatte es ja, als die Sperre ausgesprochen wurde, schon begründet, dass ich das gut fand, dass die so ausgesprochen wurde, auch in der Form und in der Deutlichkeit, dass Gary Batman da jetzt wieder hingeht und das Ganze absägt. Gut, ja, unglücklich ist, glaube ich, da an der Stelle dann freundlich ausgedrückt. Aber an der Stelle gibt es eine Frage. Und zwar hat Yannick von Hartmanns Backstube, fand ich auch einen coolen Account bei Instagram, eine Frage gestellt. Hat sich natürlich erstmal für den Podcast bedankt, sehr, sehr gerne. Und dann, ich habe eine Frage, wenn ein Spieler gesperrt wird, zahlt der Verein trotzdem weiterhin das volle Gehalt? Also das kann ich mit Ja beantworten, denn natürlich wäre es ansonsten ja so, dass dann von dem Geld, was den Spielern ja auch zusteht, aufgrund des Tarifsvertrags, etwas weggehen würde. Also man könnte ja zum Beispiel den Verdacht haben, so ungefähr, naja, jetzt wollen die Besitzer da irgendwie Geld sparen. Nein, das Geld wird bezahlt, aber das Geld bekommt nicht der Spieler, wenn er gesperrt ist, sondern wenn ein Spieler eine Strafe bekommt und tatsächlich gesperrt wird, wie zum Beispiel im Fall Hartman oder im Fall Trevor Zegras jetzt, dann geht das Geld an den Players Emergency Assistant Fund und das wiederum, das ist eine Einrichtung, die wurde 1996 von der NHL und der NHLPA eingerichtet. Und das ist etwas, wo Spielern geholfen wird, die zum Beispiel psychische Probleme haben, die Drogenmissbrauch haben, andere Probleme. Und wenn ihr euch daran erinnert, Valeri Nichushkin habe ich vorhin erwähnt, der hat ja letztes Jahr in den Playoffs vor Spiel 4 gegen Dallas gegen dieses Player oder gegen seine Auflagen aus dem Player Assistant Program verstoßen und da gibt es gewisse Regeln, beim ersten Verstoß passiert dies, beim zweiten das, beim dritten das und so weiter und das, was da passiert, also diese Betreuung der Spieler, das wird zum Beispiel über solche Einnahmen durch die Sperren finanziert, also das Geld ist nicht weg, sondern es kommt schon in einen Topf, der dann den Spielern irgendwann auch zugutekommen kann, allerdings eben nicht spezifisch diesem einen Spieler, sondern Zegras und Hartman in unseren Beispielen jetzt von heute, die haben tatsächlich dieses Gehalt dann verloren und das geht dann in den Topf und dieser Topf kann dann für jeden beliebigen Spieler, der sich da reinbegibt, Patrick Laine war da ja zum Beispiel auch drin letztes Jahr, dann eben entsprechend genutzt werden. An der Stelle vielleicht eine Info, die zusätzlich ist und auch ganz interessant ist, alles, was an Strafen gegenüber den Trainern, dem Staff, also es kann ja auch durchaus sein, dass nicht nur mal ein Trainer eine Strafe bekommt, sondern auch, keine Ahnung, ein Equipment Manager oder eben auch eine Organisation an Strafen ausgesprochen wird, das geht in die NHL Foundation. Da müsst ihr jetzt mal nachgucken, es wird wahrscheinlich auch irgendwie gemeinnützige Zwecke oder irgendwas bei sage ich jetzt mal im Bereich Hockey sein, wo die eben entsprechend auch unterstützen. Ich google mal einmal kurz schnell für euch online. NHL Foundation are dedicated to fostering a fair and inclusive society. Okay, was inclusive bei der NHL ja auch immer ein ganz interessantes Thema ist. Hüstel, Regenbogen. Hier wird kurz beschrieben, die NHL-Stiftungen setzen sich für eine gerechte und integrative Gesellschaft ein, die jedem Einzelnen die Möglichkeit bietet, sich zu entfalten, unabhängig von seiner Herkunft, seinen körperlichen Merkmalen oder seiner Zugehörigkeit zu kulturell marginalisierten Gruppen. Soll also heißen, sie fördern im Prinzip, würde ich jetzt sagen, da interpretiert, egal welchen Hintergrund man hat, man kann vielleicht an einem Nachwuchsprogramm teilnehmen, wie auch immer, der Hockeysport soll für alle dort eben zur Verfügung gestellt werden, was auch ein guter Zweck ist. Also beides sind ja gute Einrichtungen, sowohl dieser Player Assistant Fund als auch die NHL Foundation. Und einmal nochmal Unterschied, wenn die Spieler eben eine Sperre haben, geht das in den Player Assistant Fonds und bei der NHL geht es in die NHL Foundations, was Trainer, was die Organisationen betrifft und eben entsprechend, was auch zum Beispiel dann Staff, General Manager würden einem ja auch noch einfallen, betrifft, das geht dann eben in die NHL Foundations. Also an der Stelle mal eine Info von mir an euch, wo wandert das Geld eigentlich hin, wenn Spieler und Akteure dort gesperrt werden? Bevor wir zu den Spielen der Woche kommen, noch zwei bemerkenswerte Zahlen. Zum einen hat Alex Ovechkin mal wieder getroffen und zwar einen Hattrick erzielt. Die Washington Capitals sind heißer als jedes Frittenfett je war. Die sind das einzige Team, was keinen Spieler von den Spitzenteams, was keinen Spieler abgestellt hatte zum Four Nations Face-Off. Und das sieht man. 8-2 meine ich gegen Pittsburgh, 7-3 gegen die Edmonton Oilers. 15 Tore mal eben in zwei Spielen. Drei davon am Sonntag von Alex Ovechkin. Er ist damit nur noch 12 Tore von Wayne Gretzky entfernt. 13 Tore braucht er noch, um der alleinige Rekordhalter in der NHL zu sein. Und wenn zwischendrin diese Prozentzahlen, ob er das denn schaffen kann, so ein bisschen runtergegangen sind aufgrund seiner Verletzung, dann muss man jetzt eben sagen, also so ein Spiel tut da natürlich sehr gut. Und die Wahrscheinlichkeit wird eben immer höher, dass wir wirklich Historisches dort erleben können im Verlaufe, vor allem dann gegen Ende der NHL-Saison, wenn er dann vielleicht Treffer Nummer 895 erzielen könnte. Zumindest bei den Winnipeg Jets oder in der Jets-Franchise auf Platz 1 ist jetzt Mark Scheifele. Der hat sein Tor Nummer 329 erzielt und hat damit Ilja Kovalchuk überholt. Jetzt sagt ihr vielleicht, Moment mal, Kovalchuk, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass der jemals für die Winnipeg Jets gespielt hat. Ist so auch korrekt, weil er für die Vorgänger-Franchise aktiv war. Jetzt sagt ihr da auch schon wieder, Moment mal, aber es gab doch schon mal ein Team in Winnipeg. Warum, was für eine Vorgänger-Franchise ist das? Die Vorgänger-Franchise der Winnipeg Jets, die aktuell spielen in Winnipeg, das sind die Atlanta Thrashers. Also für alle, die ein bisschen neuer dazugekommen sind zur NHL. Die Atlanta Thrashers waren eine Franchise in der NHL und die sind dann irgendwann nach Winnipeg gegangen. Es gibt eine Folge, boah, ich kann auch gleich nochmal gucken. Ich habe eine Folge, kurze History der Franchise-History der NHL. Auf jeden Fall war es so, Ilja Kovalchuk hat für die Atlanta Thrashers gespielt, hatte bisher 328 Tore für die Franchise der Atlanta Thrashers damals erzielt. Dann ist die Franchise gewandert nach Winnipeg und hat die Historie aber behalten. Und jetzt ist dann an der Stelle Mark Scheifele mit 329 Treffern der Rekordhalter. Und ich schaue gerade mal, Franchise History habe ich jetzt gerade nicht gefunden, die Folge. Schaut mal, googelt mal im Archiv von Sportpassion. Das muss irgendwann im Sommer vor 2 Jahren gewesen sein, wo ich einfach mal die Historie der NHL dort durchgegangen bin. Vielleicht schreibe ich es auch noch in die Shownotes mit rein, welche Folge das dann letzten Endes war. Dann muss ich mir noch 3 Spieler aussuchen, die ich euch als Games of the Week empfehle. Und da schaue ich jetzt auch mal einfach mal den Schedule durch. Ich nehme mal am Donnerstagmorgen, deutscher Zeit, 4 Uhr morgens, die Vancouver Canucks zu Gast bei den Los Angeles Kings. Ich habe es erwähnt, die Canucks müssen jeden Punkt einsammeln, um in die Playoffs zu kommen. Und warum nicht mal einem Team, was vor ihnen platziert ist, Punkte wegnehmen, den Los Angeles Kings. Also Vancouver gegen die Los Angeles Kings, Donnerstagmorgen um 4 Uhr. Dann schaue ich mal den Schedule durch. Was gibt es denn ansonsten so an interessanten Spielen? Vielleicht dann auch am Samstag, was uns zur guten Sendezeit interessieren könnte. Ja, Tampa Bay in Washington, also auch da wieder. Ich meine, es ist halt einfach interessant zu erleben, wie sich das Team der Capitals auch reinsteigert in diese Jagd von Ovechkin auf den Rekord von Wayne Gretzky. Wie gesagt, politisch, ich habe es auch schon mal erwähnt gehabt, ja, das alles natürlich so einen gewissen Beigeschmack. Aber sportlich ist das natürlich genial, was er in dem Alter da noch aufs Eis bringt. Auch die Art und Weise übrigens, wie er jetzt die Tore gemacht hat. Also eine Zeit lang zwischendrin hatte man das Gefühl bei Ovechkin, er macht jetzt nur Empty Net Goals. Da war eins wieder mit dabei am Sonntag, aber die beiden anderen waren eben normale Tore. Und was ich bei ihm übrigens super beeindruckend finde, im Gegensatz zu anderen Spielern, es interessiert ihn überhaupt nicht, ob der Puck jetzt flach ist, ob der ruhig ist, ob der wackelt oder nicht. Der bringt seinen Schuss immer irgendwie an. Und das war jetzt auch bei dem zweiten, nee, beim ersten Tor am Sonntag auch beeindruckend. Ich meine, das war das erste Tor, wo der Puck da auch so ein bisschen, glaube ich, auf der Kante stand und ja, wackelte und trotzdem als Knuckleball dann irgendwie reingegangen ist. Das da also auch sehr, sehr interessant. Also Spiel Nummer 2, Tampa Bay um 18.30 Uhr am Samstag zu Gast bei den Washington Capitals. Dann haben wir am Sonntagmorgen auch noch eine schöne Partie, die man empfehlen kann. Die Toronto Maple Leafs bei den Pittsburgh Penguins nehme ich jetzt einfach mal. Hatte ich, glaube ich, lange Zeit nicht drin, die Leafs und die Penguins. 19 Uhr am Sonntag. Toronto zu Gast in Pittsburgh. Vielleicht auch so ein bisschen dann mit die letzte Chance für die Pittsburgh Penguins zu entscheiden, ob sie denn in Richtung Playoffs gehen oder nicht. Und dann kann man da ja auch überlegen, ob der ein oder andere Spieler von den Penguins abgegeben wird und getauscht wird. Und Toronto sicherlich einer der Titelfavoriten mit, vielleicht nicht ganz oberste Klasse, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Team. Da muss man auch mal schauen, kann Mitch Marner seine Form rüber retten vom Four Nations Faceoff, kann Austin Matthews im Gegensatz dazu jetzt vielleicht des Öfteren wieder mal treffen, hat er ja am Wochenende auch schon. Also auch das ganz interessant. Also nochmal die drei Partien, die ich euch empfehle. Am Donnerstagmorgen Vancouver bei den Los Angeles Kings, 4 Uhr morgens ist das Ganze. Am Samstag 18.30 Uhr Tampa Bay Lightning bei den Washington Capitals und am Sonntag um 19 Uhr Toronto Maple Leafs bei den Pittsburgh Penguins. Ansonsten wie immer, ihr wisst Bescheid, helft dem Podcast dadurch, dass ihr ihn bewertet, dass ihr teilt, dass ihr ihn abonniert. Vielleicht wollt ihr auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr machen, dann greift ins virtuelle Portemonnaie. Einmal könnt ihr das über PayPal machen und einmal könnt ihr das bei SteadyHQ machen, da ein Abo abschließen. Die Informationen dazu findet ihr auch in den Shownotes. Da würde ich mich auch freuen, wenn da der ein oder andere Euro mit reinkommt. Und ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.